So, dann wollen wir mal gucken, ob wir nochmal einen Einstieg finden. Ja, wir haben jetzt die ersten drei Kapitel behandelt, oder die ersten drei Teile. Ich komme jetzt zum vierten Teil, Kapitel 8 bis 11, wo es um eine ganze Reihe von praktischen Fragestellungen geht, die mit dem Versammlungsleben einer örtlichen Versammlung oder Gemeinde zu tun haben. In Kapitel 8 geht es um das Thema Starke und Schwache. Und das anhand der Frage der Götzenopfer und der Freiheit, die einige Korinther meinten zu haben, in den Götzentempel zu gehen, um dort das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Und Paulus macht deutlich, dass Erkenntnis natürlich wichtig ist, aber dass Erkenntnis alleine nicht genügt und schon gar nicht Erkenntnis im Kopf, sondern Gott möchte Herz und Gewissen berühren. Sonst führt Erkenntnis zu geistlichem Hochmut. Das war bei den Korinthern der Fall, jedenfalls bei einigen von ihnen, und das ist sicherlich auch heute eine große Gefahr. Paulus macht klar in diesem achten Kapitel, dass die Handlung der Korinther, eben in den Götzentempel zu gehen und Götzenopfer zu essen, eben nicht nur eine Frage des eigenen Gewissens war. Das war es auch, aber eben nicht nur, sondern dass es auch um das Gewissen der Geschwister ging in Korinth, die schwach im Glauben waren. Die Verse 4 bis 12 sprechen viermal vom Gewissen des Anderen. Und es ist eine Gefahr, und davor warnt Paulus einfach, dass ich etwas tue, was aber das Gewissen des Anderen, meines Bruders, meiner Schwester, negativ berührt. Es ist ein ernster Gedanke, dass durch das eigene Handeln der Andere, der Bruder oder die Schwester, zum Sündigen veranlasst wird. Ein Anstoß geben, ein Anstoß sein für andere bedeutet eben, den anderen zum Sündigen zu verleiten. Wir sprechen ja heute im Sprachgebrauch schon mal davon, dass wir Anstoß an etwas nehmen. Interessanterweise ist das eine Formulierung, die so in der Bibel nicht steht, sondern die Warnung lautet nicht, dass wir Anstoß nehmen, sondern die Warnung lautet, dass wir Anstoß geben, das heißt andere zum Sündigen veranlassen. Ja, zum Nachdenken wieder die kleine Frage: Nehmen wir im täglichen Verhalten Rücksicht auf unsere Mitgeschwister, die vielleicht schwächer im Glauben sind, Jungbekehrte, auch Jugendliche im Alter? Sehen wir unsere Geschwister als solche an, für die Christus gestorben ist? Das ist ein Ausdruck, den Paulus hier gebraucht, und das ist eigentlich ja der richtige Blickwinkel auf unsere Geschwister, daran zu denken: Christus ist für meinen Bruder, meine Schwester genauso gestorben wie für mich, auch wenn ich vielleicht denke, dass ich im Glauben stärker bin als der andere, wobei sowieso die Frage ist, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Dann kommt ein zweites Thema in diesen praktischen Fragestellungen, nämlich der Arbeiter und sein Dienst. Hier geht es jetzt um den Arbeiter im Werk des Herrn, und Paulus stellt in Kapitel 9 sein eigenes Beispiel vor, und er zeigt einen ganz wichtigen Grundsatz auf, dass nämlich der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Das gilt für jede Arbeit, die getan wird. Gott sorgt dafür, dass derjenige, der arbeitet, auch seinen entsprechenden Lohn bekommt. Das gilt im Materiellen, aber das gilt eben auch im Geistlichen. Wenn solche da sind, die vollzeitig dem Herrn dienen, dann sollen sie auch nicht finanziell verkürzt werden, sie sollen ihren Lohn bekommen. Zunächst in diesem Kapitel unterstreicht Paulus seine Autorität, die er als Apostel hatte, die manche Korinther anzweifelten. Und mit der Tatsache, dass er Apostel war, waren auch gewisse Rechte verbunden, die Paulus hatte, auf die er aber, und das zeigt uns jetzt die Gesinnung von Paulus, zugunsten der Korinther verzichtete. Der allgemeine Grundsatz, das zeigt dieses Kapitel ganz deutlich, lautet, dass derjenige, der für den Herrn arbeitet, von den Geschwistern, denen er dient, auch unterstützt wird. Wer das Geistliche sät, also geistlich arbeitet, darf und soll mit materieller Unterstützung rechnen. Das ist die Verantwortung der Gläubigen in einer örtlichen Versammlung, denen gegenüber, die vollzeitig dem Herrn dienen. Nun, Paulus hatte das Recht, aber er hat auf dieses Recht verzichtet. Es war ihm ein besonderes Herzensanliegen, das Evangelium zu verbreiten. Das wird in diesem Kapitel auch nochmal ganz deutlich. Er wollte andere gewinnen und verzichtete dabei sogar auf das Recht von den Geschwistern unterstützt zu werden. Auch hier wieder für uns zum Nachdenken eine Frage. Wenn es jetzt um unsere Verantwortung heute geht, haben wir ein Auge und ein offenes Herz für diejenigen, die dem Herrn vollzeitig dienen und auf materielle Unterstützung angewiesen sind. Wir denken an Brüder und Schwestern in Deutschland, aber auch solche, die missionarisch im Auftrag im Ausland arbeiten, die ihren irdischen Beruf aufgegeben haben. Das ist ein durchaus göttliches Prinzip, dass Einzelne so etwas tun. Das ist eher die Ausnahme, nicht die Regel, aber das gibt es heute auch. Und solche Geschwister müssen leben, sie müssen unterstützt werden. Und dazu möchte der Herr uns auch gebrauchen. Und dann wollen wir von Paulus auch lernen aus diesem Kapitel, dass es uns wirklich ein Herzensanliegen sein soll, andere für den Herrn zu gewinnen. Dieser evangelistische Auftrag, den der Herr Jesus selber seinen Jüngern gegeben hat, oder der missionarische Auftrag, geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern, predigt das Evangelium der Gnade Gottes, ist ein Auftrag, der immer noch gilt. Es geht darum, Menschen nicht für uns zu gewinnen, sondern Menschen für Christus zu gewinnen. Ja, Paulus schließt dieses Kapitel dann mit dem Vergleich der Rennbahn und des Preises, der am Ende steht. Der Dienst für den Herrn gleicht dem Lauf in einer Rennbahn. Es ist interessant, wie oft Paulus in seinen Briefen überhaupt Vergleiche mit dem Sport macht. Da kann man eine ganze Menge daraus lernen. In der Rennbahn laufen und kämpfen wir, das tun wir heute. Voraussetzungen dafür sind einerseits Anstrengung, andererseits Enthaltsamkeit. Das ist bei jedem Sportler heute nicht anders. Wenn wir mal an einen Marathonläufer denken, ja, da ist Enthaltsamkeit gefragt, da ist Anstrengung, da ist Ausdauer gefragt, und der Dienst für den Herrn gleicht einem solchen Lauf. Am Ende ist das Ziel, am Ende ist die Belohnung. Ja, und im Unterschied zu einer sportlichen Belohnung keine weltliche oder vergängliche, sondern eine unvergängliche Krone. Gut, die Lorbeerkränze damals, die waren nach ein paar Tagen verblüht. Eine Goldmedaille heute, die hält ein bisschen länger, aber unvergänglich ist sie auch nicht. Und irgendwann ist mit dem irdischen Ruhm bei jedem Sportler Schluss. Aber das, was wir für den Herrn tun, das bleibt in Ewigkeit auch eine Motivation für uns. Ja, und wichtig auch, es kommt nicht nur darauf an, was wir tun. Das ist natürlich schon nicht unwichtig. Aber es kommt auch darauf an, wie wir es tun. Ein Sportler muss eben nicht nur seine Disziplin ausüben, sondern er muss sie auch regelkonform ausüben. So ist für uns wichtig, und das macht dieser kleine Abschnitt am Ende von Kapitel 9 deutlich, nicht nur wichtig ist, was wir tun, sondern auch, wie wir es tun. Zum Nachdenken: sind wir bereit, uns im Dienst für den Herrn zu engagieren und auch zu verzichten? Und das gilt jetzt nicht nur für diejenigen, die vollzeitig arbeiten, das gilt für uns alle. Wir sollen ja alle überströmend im Werk des Herrn sein. Das lesen wir auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wir wollen so dienen, wie der Herr uns den Auftrag gibt, und wir wollen das auch in einer Art und Weise machen, wie er es gerne hat. Ja, dann kommt ein Vergleich zwischen dem christlichen Bekenntnis und dem Volk Israel, und daran möchte Paulus deutlich machen, dass es im Volk Israel viele gab, die nur äußerlich zu diesem Volk gehörten, ohne eine echte Beziehung zu Gott zu haben. Das ist eigentlich ein Problem, was wir heute auch kennen, dass unter den Christen solche sind, die zwar das Bekenntnis haben, Christ zu sein, auf der Verpackung steht Christ drauf, aber die Frage stellt sich, was ist drin, ist auch wirklich Christ drin? Und anhand eines Vergleichs mit dem Volk Israel macht Paulus hier deutlich, dass es leider so sein kann, dass eben nur die Verpackung, das Etikett stimmt, aber nicht der Inhalt. Christ zu sein bedeutet eben mehr als getauft zu sein. Christ zu sein bedeutet mehr als ein Bekenntnis zu haben. Echt Christ zu sein bedeutet, eine Lebensbeziehung zu Jesus Christus zu haben. Paulus warnt jetzt am Beispiel der Geschichte Israels vor einigen negativen Dingen. Er spricht in Vers 6 von der Begierde, er spricht vom Götzendienst, er spricht von Hurerei, er spricht vom Unglauben, er spricht vom Murren. Alles Dinge, diese fünf, die wir auch ziemlich leicht wieder auf uns übertragen könnten, wäre auch wieder ein Thema für sich. Ja, die Frage, die sich natürlich stellt zum Nachdenken, sind wir echt und authentisch? Stimmt bei mir Verpackung und Inhalt überein? Ist jeder von uns das, was er vorgibt zu sein? Das ist eine wichtige Frage, die wir auch überdenken wollen und mit nach Hause nehmen wollen. Ja, dann kommt Paulus in Kapitel 10, Vers 14 bis 22 auf ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich den Tisch des Herrn. Kein Möbelstück, sondern ein wichtiger Grundsatz. Und er zeigt auf, dass das Abendmahl in Verbindung eben mit dem Tisch des Herrn einerseits Vorrecht ist oder Segnung und andererseits Verantwortung. Das Vorrecht, wenn wir an den Tisch des Herrn denken, ist Gemeinschaft. Dieses Wort Gemeinschaft kommt in dem kleinen Abschnitt viermal vor. Wenn wir das Brot brechen, also am Sonntag, am Tag des Herrn zusammen sind zum Abendmahl und das Brot vor uns haben, dann ist die eine Seite diese, dass das Brot von Gemeinschaft und von Einheit spricht. Wir haben Gemeinschaft einmal vertikal mit unserem Herrn im Himmel, jeder persönlich, diese lebendige Beziehung nach oben hin. Wir, die Gläubigen, sind der Leib, der Herr ist das Haupt im Himmel, das sehen wir in dem einen Brot. Aber wir haben auch, und das ist auch ein Segen Gottes, Gemeinschaft untereinander. Paulus sagt, wir, die vielen, sind ein Leib, das bedeutet, die Versammlung ist ein lebendiger Organismus. Wir sind nicht nur individuelle Gläubige, das sind wir auch, mit einer individuellen Beziehung zum Herrn Jesus. Das sind wir, ja, aber wir haben eben auch Gemeinschaft untereinander. Es gibt ein einigendes Band unter den Gläubigen, geeint durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft. Die Verantwortung in Verbindung mit dem Tisch des Herrn liegt darin, dass wir den Tisch des Herrn nicht mit Dingen in Verbindung bringen können, die nicht dazu passen. Paulus schreibt den Korinthern, ihr könnt nicht, das hatte damals Bezug natürlich zu den Götzentempeln, die Korinther konnten nicht in den Götzentempel gehen und gleichzeitig zum Tisch des Herrn gehen, aber ihr könnt nicht, zeigt für uns eine moralische Unmöglichkeit. Ich sage mal ein Beispiel, man kann nicht in Hurerei leben und gleichzeitig am Tisch des Herrn das Brot brechen und der Einheit der Gläubigen Ausdruck geben. Das sind Dinge, die nicht miteinander passen. Ihr könnt nicht, eine moralische Unmöglichkeit. Die praktische Frage lautet beim Tisch des Herrn, mit wem möchte Gott, dass wir das Brot brechen? Das ist übrigens auch der Grund, warum eine örtliche Gemeinde oder Versammlung prüft, wer am Brotbrechen teilnimmt und wer nicht. In 1. Korinther 10 steht nicht, an jeder prüft für sich selbst. Das steht in 1. Korinther 11, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also beim Tisch des Herrn ist das Vorrecht, die Einheit und Gemeinschaft, die Verantwortung ist zu prüfen, mit wem können wir das Brot brechen. Ja, zum Nachdenken auch hier, schätzen wir das Vorrecht? Ist uns das noch bewusst? Und kommen wir auch unserer Verantwortung nach? Denken wir daran, dass das Brotbrechen mehr ist als nur, ich habe das mal in Anführungsstrichen gesetzt, ein Gedächtnismahl? Das ist es natürlich, 1. Korinther 11. Wir kommen da gleich darauf zu sprechen, das Mahl des Herrn ist ein Gedächtnismahl, aber es ist mehr. Es ist auch ein Ausdruck dieser untrennbaren Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und mit dem verherrlichten Herrn im Himmel. Das sind die beiden Seiten, die wir sehen möchten. Dann kommt Paulus in den nächsten Versen 23 bis 33 nochmal auf das Thema christliche Freiheit zu sprechen. Wir sehen, dass Paulus auch gewisse Themen wiederholt. Das Thema Streitigkeiten, Parteiungen, das kam öfter vor. Und das Thema der christlichen Freiheit und das Gewissen des Gläubigen, das wird auch öfter erwähnt. Und Paulus macht hier zwei Prinzipien klar. Das eine Prinzip lautet, der Gläubige steht nicht unter einem Gesetz, wie das im Alten Testament war, wo alles vorgeschrieben war. Der Gläubige ist frei und dem Grundsatz nach ist alles erlaubt. Aber die Grenzen der Freiheit liegen in der Wirkung des Verhaltens auf andere und auf das eigene Gewissen. Das Wort Gewissen wird in diesem Abschnitt ganz deutlich betont. Also es gibt Freiheit, aber es gibt auch klare Grenzen der Freiheit. Das tägliche Verhalten, das können wir ableiten aus diesem Abschnitt für uns, können wir anhand von 4 Fragen prüfen. Wenn ich also etwas tun möchte und ich sage, ich bin ja frei, ich kann das tun, dann sollten wir uns 4 Fragen stellen. Erstens, kann ich etwas mit gutem Gewissen tun? Klagt mein eigenes Gewissen mich an, wenn ich etwas tun möchte? Wenn es das tut, dann sollte ich es lieber unterlassen. Die zweite Frage, ist mein Verhalten nützlich für andere? Hilft es andere, wenn ich etwas tue, oder schadet es vielleicht anderen? Eine nächste Frage, kann ich Gott für das, was ich tun will, danken? Das ist auch eine wichtige Frage. Kann ich, wenn ich meine Freiheit benutze, die ich meine zu haben, Gott dafür danken? Und die vierte Frage, wird Gott durch mein Verhalten verherrlicht? Ich glaube, wenn wir uns diese 4 Fragen öfter stellen würden, dann würden wir manches, was wir meinen, uns herausnehmen zu können, dann doch lieber unterlassen. Und wir wollen uns die Frage stellen, reflektiere ich mein Verhalten nur auf mich selbst? Das wäre auch wieder eine Form von Egoismus. Oder frage ich mich, welche Wirkung es auf andere und auf meinen Herrn hat? Der Punkt ist eben, dass wir als Gläubige nicht nur individuelle Einzelpersonen sind, das sind wir, aber wir sind eben auch mit anderen verbunden. Ja, dann kommt ein 6. praktisches Thema, ein heißes Eisen, das Verhalten der Frauen und die Schöpfungsordnung Gottes in Kapitel 11, Vers 1 bis 16. Das war wieder ein gesondertes Thema für sich, keine Frage. Aber auch das macht Paulus eigentlich recht deutlich. Und zwar zunächst einmal, die Stellung, die wir haben vor Gott, ist gleich. Vor Gott gibt es in der Stellung, die ein Mann und eine Frau hat, keinen Unterschied. Wir sind genauso gerettet, genauso gerechtfertigt, genauso Kinder Gottes, ob wir Mann oder Frau, Bruder oder Schwester sind. Aber in unseren irdischen Beziehungen bleiben Unterschiede bestehen. Es gibt Unterschiede nach Geschlecht, es gibt Männer und Frauen, auch wenn Gender Mainstreaming uns klar machen will, dass die Unterschiede weg sind, die sind nicht weg. Es gibt die Unterschiede und sie bleiben auch. Es gibt auch Unterschiede nach Rasse, nach Herkunft, nach sozialem Stand und so weiter. Das alles bleibt. In unseren irdischen Beziehungen bleibt das so. Mein Chef, wenn er gläubig ist, bleibt mein Chef, unabhängig davon, dass wir vielleicht vor Gott, nein, dass wir vor Gott die gleiche Stellung haben, wenn wir bekehrt sind. Aber er bleibt mein Chef. Meine Frau bleibt meine Frau. Ich bleibe der Ehemann meiner Frau. Das alles ändert sich nicht dadurch. Auch wenn wir vor Gott in der gleichen Position sind. Diese Unterschiede hat Gott in die Schöpfungsordnung gelegt. Gott hat übrigens uns männlich und weiblich geschaffen. Deshalb ist das ganze Gerede um Gender Mainstreaming einfach Unsinn. Gott hat uns so geschaffen und deshalb bleiben wir auch männlich und weiblich. Und die Schöpfungsordnung ist zeitlos gültig. Deshalb gilt, das möchte ich unterstreichen, Mann und Frau sind gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Das ist eigentlich eine ganz einfache Aussage, die einfach viele Leute nicht begreifen wollen. Mann und Frau sind gleichwertig. Es gibt keinen Unterschied in der Wertigkeit, aber es gibt eben einen Unterschied in der Artigkeit. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Die göttliche Ordnung in der Schöpfung lautet Christus, der Mann, die Frau. Das ist die Stufung, die Paulus uns hier in diesem Brief zeigt, in diesem Kapitel. Das ist Gottes Wort, das ist gültig, ob mir das passt oder ob mir das nicht passt, ob das in unsere Zeit passt oder nicht in unsere Zeit passt, spielt keine Rolle. Das ist das, was die Bibel dazu sagt. Und Gott möchte, dass diese Ordnung, Christus, Mann, Frau, auch nach außen hin sichtbar wird. Wie wird sie sichtbar? Zum Beispiel dadurch, dass der Mann kurzes Haar trägt und die Frau langes Haar trägt. Das ist ein klares, nach außen hin sichtbares Unterscheidungsmerkmal, das Gott möchte. Ein zweites, der Mann bedeckt sein Haupt nicht beim Beten, die Frau bedeckt ihr Haar beim Beten. auch das geht aus diesem Kapitel klar hervor, die Engel sehen das, sie beobachten das und sie möchten einfach diese Schöpfungsordnung Gottes, Christus, Mann, Frau, sehen. Durch die Länge der Haare und durch die Tatsache des Bedeckens oder Nichtbedeckens des Hauptes wird das sichtbar. Ja, zum Nachdenken. Natürlich, wir leben heute in einer Welt, in der von der Schöpfungsordnung Gottes nicht mehr viel zu sehen ist. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist so. Das verändern wir auch nicht. Das sollen wir auch nicht verändern. Aber in dieser Welt, in der wir leben, sollten wir als Christen bereit sein, die Ordnung Gottes, die er gegeben hat, zu respektieren und sie auch zu zeigen. Dass wir uns damit manchmal outen, ist keine Frage. Und doch ist das die praktische Herausforderung an uns. Ja, Paulus kommt zum nächsten Thema, das Mahl des Herrn, Kapitel 11, Vers 17 bis 34. Und wie beim Tisch des Herrn gibt es auch hier wieder Verantwortung und Vorrecht oder Vorrecht und Verantwortung. Ich muss es lieber umdrehen. Gott gibt immer erst das Vorrecht und verbindet dann damit die Verantwortung. Nun, die Korinther, das war der Ausgangspunkt der Belehrungen von Paulus, missbrauchten das Mahl des Herrn. Ich habe das eingangs schon mal kurz angesprochen. Sie degradierten dieses Mahl zu einer ganz gewöhnlichen Mahlzeit. Sie kamen also zusammen, um zu essen. Sie nutzten das Mahl des Herrn und diese Mahlzeit, um die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich sichtbar werden zu lassen und verstärkten damit den Trend zur inneren Spaltung in der Versammlung. Wenn man sich das einfach mal überlegt, dass die Korinther wirklich diese Sache, die der Herr gegeben hat, eingesetzt hat in der Nacht, als er überliefert wurde, benutzten eigentlich, um ihre inneren Quereleien noch deutlicher sichtbar werden zu lassen, dann zeigt uns das, wie weit das ging. Aber das war der Ausgangspunkt der Belehrungen von Paulus, die dann aber zeitlos sind und auch für uns Gültigkeit haben. Der Tisch des Herrn, ich habe das vorhin gesagt, zeigt mehr die gemeinsame Seite. Ein Leib sind wir die vielen, verbunden mit Christus dem Haupt. Das Mahl des Herrn, das Gedächtnismahl, zeigt mehr die persönliche Seite, dass wir daran denken, dass der Herr Jesus sein Leben gegeben hat, dass wir zu seinem Gedächtnis zusammenkommen. Es ist ein Gedenkmahl, das wir nehmen. Das Mahl des Herrn ist wie der Tisch des Herrn Vorrecht und Verantwortung. Das Vorrecht, der Segen ist, dass wir den Tod des Herrn verkündigen und an ihn denken. Im Christentum, wo wir eigentlich ja mit sichtbaren Zeichen nichts zu tun haben, hat Gott uns doch zwei sichtbare Zeichen gegeben. Das eine ist die Taufe und das andere ist eben das Brotbrechen, damit wir ja nicht vergessen, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Brot und Wein, wenn wir beim Gedächtnismahl zusammen sind, sprechen vom Tod des Herrn. Und wir sollten uns daran erinnern, dass wir, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, nicht zu unserem Gedächtnis, sondern zu seinem Gedächtnis zusammenkommen. Manchmal hat man so das Empfinden, wenn man zusammen ist zum Brotbrechen, dass wir doch mehr zu unserem Gedächtnis zusammen sind, was uns geworden ist, und weniger daran denken, was der Herr Jesus getan hat. Aber er sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und hier kommt jetzt natürlich die Verantwortung, uns selbst zu prüfen. Jetzt in 1. Korinther 11 steht, ein jeder prüfe sich selbst. Wir müssen uns also prüfen, auf welche Art und Weise wir an dem Mahl teilnehmen. Das schließt ein, dass wir in der Selbstprüfung sind, im Selbstgericht, dass wir uns fragen, sind Dinge in meinem Leben, die nicht mit dieser Mahlzeit, mit diesem Abendmahl in Übereinstimmung stehen. Wenn wir diese Prüfung nicht durchführen, dann muss Gott in seiner Regierung mit uns handeln. Bei den Korinthern war das so. Gott hatte gehandelt, durch Krankheit zum Beispiel, oder auch dadurch, dass einige Geschwister tatsächlich heimgegangen waren. Auch hier wollen wir wieder nachdenken. Kennen wir unsere Vorrechte? Kennen wir unsere Verantwortung in Verbindung mit dem Mahl des Herrn? Und ist es uns ein wirkliches Bedürfnis, den Tod des Herrn zu verkündigen, an ihn zu denken, was er gelitten hat, was er getan hat, als er sein Leben in den Tod gegeben hat? Und auch die Frage, kennen wir diese permanente Selbstprüfung? Übrigens sollte diese Selbstprüfung nicht dazu führen, dass wir da nicht teilnehmen, sondern die Selbstprüfung sollte das Ergebnis haben, dass wir uns dann reinigen persönlich und dann doch teilnehmen. Der Bibeltext sagt, ein jeder prüfe sich selbst und so esse er und nicht so esse er nicht. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass wir am Sonntag in einem Zustand sind, dass wir am Mahl des Herrn teilnehmen können. Ja, der fünfte Teil, Kapitel 12 bis 14. Zwei lange Kapitel, ein kürzeres Kapitel, aber alle drei Kapitel haben es in sich. Es geht um den Leib Christi, die Versammlung, und die geistlichen Gaben. Darüber handeln diese drei Kapitel. Man könnte sie überschreiben mit dem Geist der Kraft in Kapitel 12, dem Geist der Liebe in Kapitel 13 und dem Geist der Besonnenheit in Kapitel 14. Das ist ein Vers aus 2. Timotheus 1, wo wir lesen, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gaben, Dienste werden ausgeführt in Kraft, Kapitel 12. Sie werden ausgeübt in Liebe, Kapitel 13. Und sie werden ausgeführt in Besonnenheit, in Vernunft, in Kapitel 14. Die Korinther, das haben wir schon gesehen, waren mit jeder Gnadengabe gesegnet. Da gab es nichts, was fehlte. Aber die Korinther gingen falsch damit um. Sie verhielten sich wie kleine Kinder, die mit einem Spielzeug spielen. Das war so vielleicht der Trend bei den Korinthern. Sie fanden gewisse spektakuläre Gnadengaben besonders toll und die übten sie ganz besonders aus. Wunderheilungen, Krankenheilungen, Sprachenreden und solche Dinge, das war sehr hoch im Kurs bei den Korinthern. Und dieses Fehlverhalten im Umgang mit den Gnadengaben nimmt Paulus als Anlass für wichtige Belehrungen, die auch für uns noch Gültigkeit haben. Kapitel 12 ist der Geist der Kraft und in den ersten drei Versen spricht Paulus von der Quelle geistlicher Äußerungen und er macht deutlich, dass jede geistliche Äußerung eine Quelle hat. Und er zeigt zwei Quellen an, die außerhalb von uns selbst liegen. Das ist nämlich der Heilige Geist oder es sind dämonische Einflüsse. Bei den Korinthern war das natürlich ganz deutlich. Wenn die in den Götzentempel gingen, dann waren das auch geistliche Äußerungen, die da stattfanden, aber die waren natürlich hervorgerufen durch den Teufel, durch dämonische Einflüsse. Und wenn sie in die Zusammenkünfte der Gläubigen gingen, dann waren sie hoffentlich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Also geistliche Äußerungen können zwei Quellen haben, die außerhalb von uns liegen, der Heilige Geist oder eben der Teufel. Das Beurteilungskriterium, und das ist heute nicht anders, wenn wir eine geistliche Äußerung beurteilen, und im Johannesbrief lesen wir, beurteilt die Geister, ob sie aus Gott sind. Das Beurteilungskriterium ist ziemlich einfach. Wird Christus verherrlicht? Steht er im Mittelpunkt oder nicht? Wenn eine geistliche Äußerung, eine Ausübung einer Gnadengabe dazu führt, dass der Herr Jesus größer wird, dann können wir ziemlich sicher sein, die Quelle ist in Ordnung. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Zum Nachdenken lassen wir uns im Dienst vom Heiligen Geist leiten. Dienst ist Ausübung einer Gnadengabe und wird der Herr Jesus durch das, was wir sagen oder was wir tun, geehrt. Dann macht Paulus deutlich, dass Gott in der Ausübung einer Gnadengabe wirkt. Gaben und Dienste sind verschieden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder hat eine andere Aufgabe. In einer örtlichen Gemeinde gibt es ganz verschiedene Aufgaben. Keiner hat exakt die gleiche wie der andere. Da gibt es Unterschiede. Und diese Unterschiede sollten wir einfach sehen. Dafür sollten wir auch dankbar sein. Aber wir sollten daran denken, Gaben und Dienste, und das macht Paulus hier deutlich, sind nicht von Menschen, sondern von Gott. Es sind Gnadengaben Gottes. Der Geist Gottes, so wird es in diesem Kapitel dargestellt, gibt eine Gabe. Die Gabe wird in Abhängigkeit vom Herrn, das ist der Herr Jesus, ausgeübt. Und Gott bewirkt die Ergebnisse. Wir hatten das vorhin schon in Kapitel 3 gesehen, wo Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Also der Heilige Geist gibt eine Gnadengabe. Wenn wir sie ausüben, tun wir das in Abhängigkeit vom Herrn Jesus und Gott bewirkt die Ergebnisse. Wir wollen nachdenken darüber. Kennt jeder von uns, auch die Jüngeren, die Älteren, die Schwestern, die Brüder, kennt jeder von uns seine Gnadengabe und seinen Dienst? Das ist nicht nur, wenn man hier eine Predigt hält, überhaupt nicht. Das ist ein Teil von Gnadengaben und Diensten, aber der kleinste Teil. Jeder hat eine. Und wir wollen uns die Frage stellen, kennt jeder seine Aufgabe? Und wissen wir, wenn wir etwas für den Herrn tun, dass wir nichts aus uns selbst tun? Wir sind abhängig vom Herrn, wir sind abhängig von Gott, der die Ergebnisse gibt. Ja, dann behandelt Paulus das Thema der Verschiedenheit der Gaben und sagt deutlich, es gibt ganz verschiedene Gaben, ja, aber sie werden alle durch den gleichen Geist bewirkt. Die Vielfalt und Funktionen in der Versammlung Gottes ist sehr groß, ist sehr weitreichend. Paulus nennt eine ganze Reihe Beispiele in dem Kapitel, aber keine erschöpfende Liste. Wir können die Gaben unterscheiden nach Sachgaben und nach Personengaben. Wenn jemand ein Evangelist ist, dann ist das eine Personengabe. Wenn jemand ein Lehrer ist, dann ist das eine Personengabe. Aber es gibt eben auch Sachgaben, wenn zum Beispiel jemand Erkenntnis hat, die Gabe Erkenntnis zu haben oder Weisheit oder Glaube, das sind Sachgaben. Wichtig ist, dass der Heilige Geist Gabe und Dienst gibt, dass der Heilige Geist auch in der Ausführung einer Gabe, das ist Dienst, die Ausübung einer Gabe ist Dienst, leitet. Der Heilige Geist bestimmt das was, was tun wir, wann tun wir es, wo tun wir es, wie tun wir es. Das ist nicht in unser eigenes Belieben gestellt, sondern wir wollen uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Wir wollen im Gebet Weisung erfragen, was wir tun sollen, wann, wo und wie. Ja, wir wollen nachdenken. Lassen wir uns in unserem Dienst für den Herrn durch den Geist Gottes leiten. Übrigens nicht nur in den Zusammenkünften. Ich möchte das ausdrücklich erwähnen. 1. Korinther 12 behandelt eigentlich gar nicht die Zusammenkünfte. Oder nicht speziell die Zusammenkünfte, so muss ich sagen. Schließt die Zusammenkünfte ein, aber geht einfach darüber hinaus. Jeder Dienst, den wir tun, soll vom Geist geleitet werden. Dann schiebt Paulus einen wichtigen Gedanken ein in diesem Kapitel, nämlich er spricht in den Versen 12 und 13 über die Einheit des Leibes. Er erinnert die Korinther an die Geburtsstunde der Versammlung, an Pfingsten, an die Taufe mit dem Heiligen Geist, als wir durch einen Geist zu einem Leib getauft wurden und die Versammlung der Zeit nach hier auf dieser Erde entstanden ist. Die Versammlung ist ein Leib. Ein Leib ist ein Organismus und keine Organisation, das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen. Die Versammlung ist keine Organisation, die nach gewissen Prinzipien, mit gewissen Satzungen geführt wird, sondern die Versammlung ist ein lebendiger Organismus, eine wunderbare Einheit. Und gleichzeitig zeigt Paulus, dass eben jeder von uns persönlich den Heiligen Geist empfangen hat, der in uns wohnt. Wir wollen wieder nachdenken, welche Folgen hat Pfingsten? Die Herniederkunft des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der Versammlung für uns heute, sind wir uns bewusst, ein Teil dieses wunderbaren Organismus zu sein, den Gott durch den Geist geschaffen hat. Es ist ein Leib, es ist eine Versammlung, eine Gemeinde, die in den Augen Gottes hier auf dieser Erde existiert und zu der alle Gläubigen, alle Wiedergeborenen gehören, die den Heiligen Geist in sich haben. Ja, dann kommt Paulus auf das Thema wieder zurück, der Leib, der Glieder und der Gaben. Und er zeigt, dass es Vielfalt und Einheit gibt in den Versen 14 bis 31. Er nimmt das Beispiel eines menschlichen Körpers, also eines Leibes, um zwei Dinge klarzumachen. Keiner von uns hat Grund, neidisch oder missgünstig auf andere zu sehen. Jeder ist wichtig. Neid und Missgunst zerstören in der Praxis die Verschiedenheit. Weil ich vielleicht meine, ich hätte eine bessere Gabe als mein Bruder oder meine Schwester, ist das noch lange kein Grund, neidisch auf andere, missgünstig auf andere zu sehen. Und keiner von uns hat Grund, das ist der zweite Punkt hier, zu sagen, ich brauche den anderen nicht. Jeder wird gebraucht. Hochmut zerstört
in der Praxis die Darstellung der Einheit. Ich kann entweder sagen, der andere hat so eine tolle Gabe, da komme ich nie dran, ich werde nicht gebraucht, da hätte ich Minderwertigkeitskomplexe. Oder ich kann andererseits sagen, ich brauche den anderen nicht. Ich schaffe das selber. Was der macht, ist nicht so wichtig. Ich komme schon gut so klar. Nein, beides ist falsch. Wir brauchen einander. Jeder braucht den anderen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den uns dieses Kapitel hier deutlich macht. Der große Leitgedanke ist Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit. Kein Pluralismus, wo jeder tut, er meint, was gut und richtig sei, aber auch keine Uniformität, wo wir alle im Gleichschritt marschieren und alle das Gleiche tun. Beides wäre verkehrt. Das sind zwei Dinge, die es heute in dieser Welt gibt. Pluralismus, wir kennen pluralistische Gesellschaftsordnungen. Jeder tut, was er selber möchte. Und Uniformität ist etwas, was wir Deutschen in unserer Geschichte auch erlebt haben. Das sind beides Extreme, vor denen wir im Versammlungsleben, im Gemeindeleben bewahrt bleiben möchten. Wir wollen nachdenken für uns. Freuen wir uns, dass jeder seine Funktion und seine Aufgabe hat? Sind wir bereit, miteinander zu arbeiten? Wir sind in einem Leib miteinander verbunden, wir gehören zusammen und gerade in der Ausübung von Diensten und Gaben soll diese Einheit sichtbar werden. So unterschiedlich wie wir sind, können wir doch wunderbar zusammenarbeiten mit dem einen Ziel, dass das Haus Gottes hier auf dieser Erde gebaut wird. Ja, dann kommt Kapitel 13, ein herrliches Kapitel, der Geist der Liebe. Wenn man den ersten Korintherbrief liest, dann kommt man unter den Eindruck, dass es ein sehr ernster Brief ist, der ja viele Missstände anspricht, aber dann hat dieser Brief ein Kapitel wie 1. Korinther 13. Eine echte Perle, dieses Kapitel. Dieses hohe Lied der Liebe, wie es genannt worden ist, gerade hier im 1. Korintherbrief. Und der Hauptpunkt ist, dass Paulus deutlich macht, dass die Liebe letztlich das Motiv und die Triebfeder für jeden Dienst, für jede Ausübung einer Gnade ist. 1. Korinther 13 ist jetzt nicht in erster Linie gegeben, um uns die Liebe in der Ehe zu zeigen, obwohl man das natürlich darauf anwenden kann, gar keine Frage, aber 1. Korinther 13 im Zusammenhang macht deutlich, dass die Liebe Motiv, Triebfeder sein soll für geistliches Handeln, für Ausübung einer Gnadengabe oder für Dienst. Paulus zeigt die Notwendigkeit der Liebe. Den Korinthern fehlte es an der Liebe, das war ihr Problem. Und Paulus macht deutlich, dass eben die Liebe die Triebfeder für jeden Dienst sein muss. Fehlt die Liebe, ist alles Schall und Rauch. Das macht Paulus an drei Beispielen deutlich, wo wir eine tolle Ausübung von Gaben finden, aber ohne Liebe ist alles nichts. Ja, wir wollen nachdenken darüber, was uns zum Dienst motiviert. Ist es die Liebe zum Herrn, aber auch die Liebe zu den Geschwistern, die Liebe zu den Menschen oder motivieren uns andere Faktoren? Dann zeigt Paulus zweitens den Charakter der Liebe in den Versen 4 bis 7. Liebe kann man nicht definieren, weil Gott Liebe ist, kann man sie nicht definieren, aber man kann Liebe sehen. Und Paulus nennt 15 Merkmale, positive und negative, um klarzumachen, wie sich Liebe im Dienst äußert. Das zu betrachten wäre auch wieder eine Sache für sich. Diese 15 Merkmale, die wir da finden in Kapitel 13, werden vollkommen natürlich im Leben des Herrn Jesus sichtbar. Wir können dieses Kapitel auch unter dem Aspekt einmal lesen, dass wir wieder etwas von dem Herrn Jesus lernen. Ja, wir wollen nachdenken. Lernen wir die Merkmale der Liebe dadurch, dass wir mit unserem Herrn beschäftigt sind? Wenn wir diese 15 Merkmale lesen und sie praktizieren wollen, dann wird das nur funktionieren, wenn wir von dem Herrn Jesus selbst lernen. Wenn wir mit ihm beschäftigt sind, wie er gedient hat und wie er sich durch die Liebe hat leiten lassen. Dann macht Paulus noch als drittes in diesem Kapitel die Beständigkeit und die Dauerhaftigkeit der Liebe deutlich. Die Liebe überlebt alles. Die Liebe ist durch nichts zu übertreffen. Weissagung und Erkenntnis sind wichtig, aber sie hören auf, wenn das Vollkommene gekommen ist, wenn wir beim Herrn sind. Dann brauchen wir keine Weissagung mehr, dann gibt es auch kein stückweises, kein wachstümliches Erkennen mehr, aber die Liebe, sie bleibt. Die Sprachen hatten am Anfang ihren Stellenwert. Übrigens waren das natürliche Fremdsprachen, die damals gesprochen wurden, damit das Evangelium verbreitet werden konnte. Das war ein Mittel, um das Evangelium schnell zu verbreiten, dass diese Gabe des Sprachenredens, des Redens in Fremdsprachen gegeben war. Diese Sprachen haben aufgehört, aber die Liebe, sie bleibt. Glaube und Hoffnung, diese beiden großen Stücke des christlichen Lebens prägen uns, solange wir hier auf dieser Erde sind, aber auch sie hören auf. Glaube, Hoffnung und Liebe bleibt, solange wir hier auf der Erde sind, aber das Größte ist die Liebe, weil wir die Liebe mitnehmen in den Himmel. Im Himmel brauchen wir nicht mehr glauben, im Himmel brauchen wir auch nicht mehr hoffen, aber die Liebe bleibt. Deshalb ist die Liebe das Größte. Sie vergeht niemals. Ja, wir wollen nachdenken, was bedeutet uns die Liebe Gottes, welchen Stellenwert hat sie in unserem Leben und welche Ergebnisse zeigt diese Liebe Gottes. Ja, dann kommt Kapitel 14, der Geist der Besonnenheit. Kraft wird durch Liebe kanalisiert und Liebe wird durch Besonnenheit, durch einen nüchternen Sinn charakterisiert. Und Kapitel 14 hat es nun besonders mit den Zusammenkünften zu tun. Und Paulus behandelt im ersten großen Teil des Kapitels das Thema Sprachenreden und Weissagung. Er stellt diese beiden Gnadengaben einander gegenüber. Bei den Korinthern war das Sprachenreden ganz hoch im Kurs und die Weissagung, die kam so unter ferner Liefen. Und Paulus macht eben hier deutlich, dass es gerade umgekehrt ist, dass das Weissagen das Wichtige ist und dass die Gabe des Sprachenredens eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Die Korinther hielten das Sprachenreden, ich habe nochmal hinzugefügt, Reden in tatsächlichen Fremdsprachen für die größte Gabe. Aber Paulus macht ihnen klar, Weissagung ist wichtiger. Was bedeutet Weissagung? Weissagen ist das Reden aus der Gegenwart Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes, sagt uns Petrus in seinem Brief. Und das ist eigentlich eine Erklärung für Weissagen. Eine Botschaft aus der Gegenwart Gottes kommend an die Menschen zu haben. Weissagung erbaut, sagt Paulus, Weissagung ermahnt und Weissagung tröstet. Ein Wort der Weissagung spricht direkt in meine Lebensumstände hinein und bewegt mich persönlich durch das, was Gott vielleicht jemandem gibt, in der Versammlung zu sagen. Äußerungen in den Zusammenkünften dienen nicht zur Selbstdarstellung dessen, der sich äußert, sondern sie haben den Nutzen des anderen im Vordergrund. Der Dienst in einer Versammlung, in einer Zusammenkunft soll verstanden werden. Der Dienst soll zur Erbauung sein. Es geht nicht darum, dass sich irgendjemand selbst erbaut, dass sich jemand darstellt. Deshalb warnt Paulus auch davor, in den Zusammenkünften das Sprachenreden zu praktizieren, weil es niemand nutzen würde, sondern Dienst, Ausübung einer Gabe in einer Zusammenkunft soll zur Erbauung des anderen sein. Der Dienst in der Versammlung schaltet nicht den Verstand aus. Versammlung meint hier Zusammenkunft. Gott möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Paulus benutzt das Wort Verstand des Öfteren in diesem Kapitel. Das heißt, wenn wir in eine Zusammenkunft hineingehen, dann hängen wir unseren Verstand nicht irgendwo draußen am Kleiderbügel auf, sondern wir nehmen den schon mit und gebrauchen den. Ja, zum Nachdenken. Wann hat uns zuletzt ein Dienst der Weissagung persönlich angesprochen? War er zum Nutzen, zur Ermahnung, zur Tröstung? Wenn ja, ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, haben wir dem Herrn auch Dankeschön dafür gesagt. Sind wir nicht manchmal in eine Zusammenkunft hineingegangen und hatten den Eindruck, das, was der Bruder heute gesagt hat, das war gerade für mich, das passte genau auf meine Situation? Das ist Dienst der Weissagung. Wenn wir so etwas empfangen, wenn wir so etwas erfahren, dann sollten wir unserem Herrn auch dankbar dafür sein. Ja, der zweite Teil des Kapitels, ist ja ein sehr langes Kapitel, sehr inhaltsreich, hat das Thema, dass die in den Zusammenkünften alles anständig und in Ordnung geschehen. So. Das ist eine Aussage, die Paulus hier trifft. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Es ist so, dass Gott im Neuen Testament bei weitem nicht die Details unseres Zusammenkommens regelt. Das ist ganz interessant. Im Alten Testament hatte Gott viele Details, viele Einzelheiten vorgeschrieben. Aber im Neuen Testament tut er das nicht. Er gibt uns keine Rede. Er gibt uns Leitlinien. Gott sagt nicht genau, wie eine Zusammenkunft ablaufen soll. Überhaupt nicht. Auch nicht, wie lang die sein soll. Ob die 60 Minuten sein soll, 90 Minuten, 120 Minuten, 30 Minuten. Das sagt Gott. Aber er gibt uns gewisse Leitlinien in diesem Kapitel. Eine Leitlinie ist, dass jeder etwas auf dem Herzen hat. Jeder kommt zubereitet in eine Zusammenkunft. Alles soll zur Erbauung geschehen. Das ist ein wichtiger Grundsatz in diesem Kapitel. Alles soll anständig und in Ordnung geschehen. Die Frauen sollen schweigen. Auch wieder so ein heikles Eisen. Aber es ist eine klare Aussage in 1. Korinther 14, dass Paulus sagt, die Frauen sollen in den Zusammenkünften schweigen. Es steht da und daran fühlen wir uns gebunden. Wichtig ist, jeder ist willkommen. Es können Unkundige hereinkommen, es können Ungläubige hereinkommen. Eine Zusammenkunft ist keine geschlossene Veranstaltung, sondern jeder ist herzlich willkommen. Elemente, ich habe das mal in Anführungsstrichen gesetzt, einer Zusammenkunft sind die folgenden, und die finden wir auch in diesem Kapitel, das Wort Gottes, das ist zentral. Es geht nicht um eigene Lebenserfahrungen in einer Zusammenkunft, es geht um Gottes Wort. Das Gebet wird erwähnt, durch das Wort redet Gott zu uns, durch das Gebet reden wir zu Gott und wir lesen vom Gesang, vom Lobgesang. Das sind die drei Dinge, die wir auch in unseren Zusammenkünften deshalb praktizieren. Das Wort Gottes steht im Mittelpunkt, wir beten und wir singen. Das sind die drei Elemente einer Zusammenkunft, die wir in diesem Kapitel finden. Wenn wir dabei bleiben, sind wir ganz sicher nahe bei Gottes Wort. Wir wollen nachdenken, ob unsere Zusammenkünfte als örtliche Versammlung den Leitlinien, den Leitplanken, so möchte ich sie mal nennen, von 1. Korinther 14 entsprechen. Freiheit des Geistes. Jeder hat etwas. Der Geist kann jeden Bruder benutzen, ein Lied vorzuschlagen, ein Gebet zu sprechen, ein Wort zu sagen. Kein Prediger, der vorher alles festgelegt hat, was gesagt wird, wer etwas sagt, wer ein Gebet spricht, welches Lied vorgeschlagen wird und so weiter. Das sind so Dinge, die wir hier aus diesem Kapitel einfach für unsere Praxis mitnehmen können. Ja, dann kommt wieder ein langes Kapitel, 1. Korinther 15. Wieder ein wichtiges Kapitel, das Thema der Auferstehung. Wird nirgendwo in der Bibel so ausführlich behandelt wie gerade in 1. Korinther 15. Anlass war, dass es in Korinth offensichtlich falsche Lehrer gab, die Dinge über die Auferstehung lehrten, die völlig verkehrt waren. Und Paulus greift dieses Thema auf und spricht dann sehr ausführlich über die Auferstehung. In der ersten Hälfte des Kapitels, Verse 1 bis 34, beschreibt Paulus die Tatsache der Auferstehung. Der Auferstehung des Herrn Jesus, aber daraus folgend auch die Auferstehung der Gläubigen. Zunächst macht er klar, dass die leibliche Auferstehung eine fundamentale Wahrheit ist und auch Bestandteil des Evangeliums. Das Evangelium hat diese drei großen Punkte. Christus ist gestorben, Christus ist begraben, Christus ist auferweckt. Das Leuchten der Auferstehung zieht dem Evangelium, zieht dem Christentum schlichtweg den Boden unter den Füßen weg. Das ist eine ganz fundamentale, zentrale Wahrheit, an der wir festhalten. Übrigens ist die Tatsache der Auferstehung des Herrn Jesus die bestbezeugte Tatsache der Antike überhaupt. Es gibt keine Tatsache im Altertum, die so bezeugt ist, wie gerade die Auferstehung des Herrn Jesus. Paulus nennt hier eine Reihe von Augenzeugen und er selbst hatte ja nun den Herrn Jesus als verherrlichten Menschen zu Rechten Gottes gesehen. Das war das besondere Privileg von Paulus, was auch seinen Dienst besonders geprägt hat. Dann macht Paulus deutlich, was es bedeuten würde, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Er stellt sich mal in die Position eines solchen, der sagt, Christus ist nicht auferstanden und sagt, was wäre denn, wenn das stimmen würde? Die Predigt, die christliche Predigt, ist Unsinn, sie ist vergeblich. Sie macht keinen Sinn, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Der Glaube ist nichtig, ist auch Unsinn. Es ist Unsinn zu glauben, wenn Christus nicht auferstanden ist. Die Apostel wären falsche Zeugen gewesen, weil sie etwas bezeugten, was nicht stattgefunden hätte. Die Glaubenden, die Christen, sind noch in ihren Sünden. Alle sind verloren. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, aber Christus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, und das ist jetzt die zentrale Belehrung, werden die, die ihm angehören, ebenfalls auferstehen. Christus wird hier der Erstling genannt, weil er der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist. Aus Toten auferstehen meint, dass jemand auferweckt wird, während alle anderen noch im Grab bleiben. Christus ist aus den Toten auferstanden und so wird es auch mit uns geschehen. Paulus spricht von verschiedenen Etappen. Christus ist zuerst auferstanden, der Erstling. Dann werden die auferstehen, die ihm angehören, wenn er zur Entrückung kommt. Das ist die zweite Etappe. Dann werden drittens die auferstehen, die als Märtyrer in der großen Drangsal sterben. Und danach kommt das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit. Das ist die Reihenfolge, die Paulus in diesem Kapitel aufzeigt. Und wir wollen nachdenken, was es bedeutet für uns, dass Christus auferstanden ist. Das ist nicht nur eine theoretische Wahrheit, das ist natürlich so, es ist eine Wahrheit, die wir festhalten, aber das hat auch praktische Konsequenzen, denn die Tatsache der Auferstehung ist erstens die Kraftquelle für unser Leben und zweitens unsere zentrale Hoffnung, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Wenn Christus im Tod geblieben wäre, dann wäre alles sinnlos. Dann wären wir, wie Paulus sagt, die elendesten von allen Menschen. So aber werden wir gekräftigt mit aller Kraft durch die Macht seiner Herrlichkeit. Wir bekommen Kraft und wir haben eine feste Hoffnung, auf die wir uns orientieren, dass der Herr Jesus wiederkommt. Im zweiten Teil des Kapitels spricht Paulus dann über die Art und Weise unserer Auferstehung und er klärt dort manche interessante Einzelheiten. Er nimmt eine Frage vorweg, die die Korinther hätten stellen können, wie können Tote auferstehen? Und er macht das deutlich an dem Beispiel von Saat und Ernte. Er zeigt, dass ein Korn, ein Samenkorn stirbt und verwest, bevor es Frucht bringt. So ist es, wenn ein Gläubiger stirbt, der Körper verwest, aber er wird zum Leben erweckt werden, er wird verwandelt werden, so wie ein Korn stirbt, bevor es Frucht bringt. Für uns bedeutet das, das macht dieser Abschnitt, dieses Kapitel klar, entschlafene Gläubige, also solche, die heimgegangen sind, werden bei der Wiederkunft des Herrn auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt und dann Frucht bringt, werden die entschlafenen Gläubigen einen neuen Leib bekommen. Gläubige, die bei der Wiederkunft des Herrn Jesus leben, werden verwandelt werden, werden umgestaltet werden und ebenfalls einen neuen Leib bekommen. Die Auferstehung der Gläubigen beim Kommen des Herrn Jesus vollendet den Sieg des Herrn Jesus am Kreuz. Er ist der Erstling und wir folgen ihm. Er hat jetzt schon einen Herrlichkeitsleib. Wir werden einen Herrlichkeitsleib haben, gleichförmig dem Leib seiner Herrlichkeit, die wir in Philipper 3 lesen. Ja, Paulus zieht am Ende des Kapitels eine wichtige Konsequenz, über die wir auch nachdenken wollen. Die praktische Konsequenz ist nämlich folgende, dass er sagt, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend im Werk des Herrn. Warum sagt Paulus das gerade am Ende dieses Kapitels? Weil jetzt die Zeit ist, wo wir noch für den Herrn arbeiten. Wenn er gekommen sein wird, wenn wir den Herrlichkeitsleib haben, dann wird es in diesem Sinne kein Werk des Herrn mehr geben, so wie es das jetzt auf dieser Erde gibt. Jetzt können wir noch arbeiten. Seid fest, seid unbeweglich, allezeit überströmend im Werk des Herrn. Das sagt er den Korinthern. Allen Korinthern. Nicht nur denen, die vollzeitig, wie wir heute sagen, im Werk des Herrn arbeiten. Die gab es bei den Korinthern wahrscheinlich gar nicht. Das sagt er allen. Das gilt dir, das gilt mir. Ob wir in der Schule sind, ob wir im Beruf stehen, in der Ausbildung sind, ob wir im Haushalt unsere Tätigkeit haben, egal wo, überströmend im Werk des Herrn. Es gibt ganz viele Aufgaben und Arbeiten, und damit zieht Paulus hier eigentlich nochmal wieder eine Verbindungslinie zu dem, was er in den Kapiteln 12 bis 14 über die Ausübung der Gnadengaben gesagt hat. Ja, wir nähern uns dem Ende. Letztes Kapitel, 7. Teil, letzte Hinweise und Grüße. Ja, so letzte Kapitel übersieht man schon mal leicht. Da ist man dann schnell mit fertig. Aber auch das 16. Kapitel dieses Briefes ist nochmal wichtig. Auch hier wieder ein Thema, das wir kaum so woanders finden, christliche Sammlungen. Paulus macht deutlich, dass christliche Sammlungen, also Sammlungen von Geld, von Finanzmitteln, ein wichtiger Bestandteil des Lebens der örtlichen Versammlung ist. Gott möchte, dass Sammlungen stattfinden. Paulus macht klar, dass Sammlungen regelmäßig am ersten Tag der Woche geschehen, sinnvollerweise in Verbindung mit den Opfern des Lobes, mit den Opfern des Dankes, mit der Anbetung, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen. Jeder sollte sich angesprochen fühlen, wenn es um das Thema der Sammlungen geht. Der Ratschlag von Paulus lautet, vorher beiseite legen, damit genügend vorhanden ist. Das ist ein rein praktischer Vorschlag, der auch für uns heute noch eine gewisse Gültigkeit hat. Die Verwaltung des gesammelten Geldes geschieht durch tüchtige und vertrauenswürdige Brüder, die die Notwendigkeiten und Bedürfnisse sehen, am eigenen Ort und auch darüber hinaus. In der Zeit der Gnade gilt das Gebot des Zehnten aus dem Alten Testament, 10% zu geben, nicht, ja, wir dürfen mehr geben. Vielleicht hätten wir jetzt erwartet, es darf etwas weniger sein, aber nein, wir dürfen mehr geben. Es kommt auch an, je nachdem eine gedeihen hat. So wie Gott uns gesegnet hat, dürfen wir geben. Es gibt keinen Zwang, Gott sucht die Freiwilligkeit unserer Herzen. Und wir wollen nachdenken, sammeln wir regelmäßig als örtliche Versammlung und Gemeinde? Sind wir vor dem Herrn geübt, was mit dem Geld geschieht? Und auch vielleicht, wie viel wir geben? Das sind Dinge, die wir auch mit unserem Herrn klären sollten. Ja, dann kommen persönliche Mitteilungen und Informationen über Reisepläne des Apostels Paulus. Es ist interessant, Paulus legt seine Reisepläne auch in die Hand des Herrn, wenn der Herr es erlaubt. Und wir sind auch ein mobiles Volk geworden, wir machen viele Reisen. Die meisten reisen wahrscheinlich privater Natur, aber es gibt auch Reisen im Dienst für den Herrn. Ja, auch da wollen wir uns immer wieder die Frage stellen, wenn der Herr es erlaubt. Wir planen. Wir müssen auch planen, das tut Paulus auch, das ist auch in Ordnung. Planen ist nichts Verkehrtes, aber wir wollen doch immer damit rechnen, dass der Herr vielleicht unsere Pläne auch mal durchkreuzt, dass er unsere Pläne auch mal ändert. Wir sollten immer sagen, wenn der Herr es erlaubt. Ja, dann wird deutlich, dass Paulus nicht allein im Werk des Herrn arbeitete. Hat er auch nie behauptet. Timotheus und andere unterstützten ihn. Sie waren seine Mitarbeiter in der gleichen Angelegenheit, das erwähnt Paulus hier ausdrücklich in diesem Kapitel. Dann ermahnt er die Korinther, die Diener des Herrn auch aufzunehmen. Gerade auch wenn es um Timotheus ging, war das die Verantwortung der Korinther, diesen Diener des Herrn anzunehmen, ihn zu hören, ihm Gastfreundschaft zu erweisen. Und wir wollen wiederum für uns nachdenken, wie nehmen wir Brüder und Schwestern auf, die im Auftrag des Herrn zu uns kommen? Heute ist ja meistens so, dass man eingeladen wird, dass einer von selbst kommt, das gibt es ja eigentlich kaum noch. Aber wenn es das mal gibt, wie nehmen wir denn solche Brüder auf? Oder wie nehmen wir solche Schwestern auf? Früher war das ja ganz anders, die waren ja zum Teil nicht mehr bekannt, wenn die kamen. Klar, Paulus, den kannte man, Timotheus, den kannten sie auch, aber es gab auch andere, wenn wir mal den dritten Johannesbrief lesen, da wird das ganz deutlich. Die kamen und die waren unbekannt. Sie sollten aufgenommen werden und das ist auch unsere Verantwortung heute. Ja, dann kommen die Grüße und Segenswünsche am Ende. Wir haben das am Anfang gelesen. Paulus schließt seinen ernsten Brief mit der Erinnerung an die Liebe. Das ist auch eigentlich sehr schön, dass Paulus das gerade hier in diesem Brief tut. Wir haben die Schlussverse gelesen. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, da spricht er ein sehr ernstes Wort und dann sagt er, meine Liebe sei mit euch allen. Ein ernster Brief, der ja für die Korinther sicher manchmal nicht ganz einfach war, ihn zu akzeptieren. Sie haben sicher manchmal geschluckt, als das vorgelesen wurde, was Paulus ihnen da geschrieben hat. Aber er schreibt dann doch zum Schluss, meine Liebe sei mit euch allen. Ein schöner Abschluss dieses Briefes in Christus Jesus. Amen. Paulus hatte die Korinther von Herzen lieb. Und nochmal, für jeden Dienst, den man tut, ist die Liebe zu den Dienstempfängern ein ganz wichtiger Punkt. Und die Korinther sollten den Herrn lieben und sollten ihn erwarten. Ja, ich möchte schließen nochmal mit dem letzten Vers aus 1. Korinther 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, wir haben einen Überblick, oder ich habe versucht, einen Überblick zu geben über diesen Brief. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben gemerkt, dass dieser Brief unheimlich viele Facetten hat, dass dieser Brief unheimlich viele Themen anspricht, viel mehr Themen eigentlich anspricht, als andere Briefe das tun, die meistens doch ein Hauptthema haben. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch doch ein bisschen diesen Brief auch ans Herz zu legen. Und ja, jetzt sollten wir nicht nur nach Hause gehen und sagen, war ganz nett, war ganz schön, war ganz interessant, sondern wir sollten einfach für uns die Frage nochmal überdenken, ja, was hat dieser Brief mir ganz persönlich, was hat er uns als örtliche Versammlung, als örtliche Gemeinde zu sagen? Ich danke euch herzlich für eure Kondition, die ihr bewiesen habt.